Was hat erotische Liebe mit Gott zu tun? Nichts wäre die Standardantwort. Für die einen ist nämlich der Glaube so weltfremd und die Erotik so attraktiv, dass sie keinen Zusammenhang sehen würden zwischen dem, was man sich unter erotischer Liebe im besten Fall vorstellt, und Gott. Und für die anderen ist es so, dass der Glaube etwas so Heiliges ist, dass es mit dem, was erotische Liebe bedeutet, gar Sexualität bedeutet, nicht zusammenzubringen ist. Und so gibt es seit Jahrhunderten eine Rivalität zwischen Religiosität, Glaube und erotischer Liebe. Das muss nicht so sein. Denn biblisch gesehen gehört die erotische Liebe schon seit der Schöpfung zum Glauben dazu. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf den Menschen als Mann und Frau. Und es wird dann im zweiten Kapitel des Schöpfungsberichtes ganz liebevoll und anschaulich geschildert, wie Gott zu Adam Eva schuf und Adam, nachdem er tagelang seine Schäfchen zählte und die Tiere benannte und die Aufgabe hatte, das Ganze zu verwalten und nicht so richtig eine Ansprechpartnerin fand, nach der Erschaffung der Frau plötzlich sagt, das ist doch nun endlich eben Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Menschin nennen, weil sie vom Menschen genommen ist. Er erkannte sich selbst und lebte auf, als er Eva erkannte. Anders als es manche spekulativen Frömmigkeiten, das habe ich auch schon in meiner Jugend mitgekriegt, annehmen, ist nämlich die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau nicht eine Folge des Sündenfalls, wie ich auch schon gelesen habe, sondern gehört zu Gottes guter erster Schöpfung dazu. Ja, noch mehr. Es sind die Propheten, die die Beziehung von Mann und Frau nehmen, um in unübertrefflicher Weise deutlich zu machen, wie Gott zu seinem Volk steht. Ich hätte mich selbst gar nicht getraut, diese Beispiele zu erfinden, wenn ich Propheten vor mir dies getan haben. Erinnert ihr euch an das, was wir heute sagten? Dass wir nämlich als Menschen Beziehungswesen sind, dass wir geschaffen sind für das Gegenüber und diese Gemeinschaft. Und dies wird von den Propheten aufgenommen, um deutlich zu machen, was für uns als Menschen gilt, wie Gott über uns denkt. Und deshalb möchte ich gerade mit diesem Aspekt einsteigen, weil der die Singles unter uns genauso betrifft wie die glücklich Verliebten, wie die glücklich Verheirateten, wie die Frustrierten über gescheiterte Beziehungen oder wo immer wir uns heute Abend gerade kategorisieren würden. Heute Mittag sprachen wir davon, dass Gott uns liebt. Diese Liebe Gottes wird in Hesekiel 16 beschrieben. Die Liebe zu seinem Volk, die Liebe, die Gott zu Israel hat, die Liebe, die Gott zu seinem Volk hat, zu dem wir uns heute Abend zählen dürfen durch Jesus Christus. Dort wird ein schauerliches Beispiel erzählt, dass nämlich Israel war dort in Ägypten, als Gott es vorfand, wie ein Kind, das man nach der Geburt unversorgt ausgesetzt hat. Und Gott sieht dieses Kind dort liegen im Blut seiner Nabelschnur. Das heißt, es wurde gar nicht mal versorgt und das arme Kind hat sich selbst dort liegend quasi getötet, indem jeder Herzschlag ein bisschen weiter Blut aus der Nabelschnur rausdrückte. Es wäre gestorben. Und Gott schaut Israel an, und ich bitte euch, das alles jetzt auch auf euch zu beziehen, und sagt und sprach zu dir, als ich dich dort zappeln sah in deinem Blut, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen wie eine Blume auf dem Felde. Und du wuchsest heran, wurdest groß und kamst in die Jugendblüte. Deine Brüste wuchsen und dein Haar sproßte, aber du warst noch nackt und bloß. Da ging ich bei dir vorüber und sah dich an, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße, und ich band mich mit einem Schwur an dich und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Gott spricht wie ein Mann zu einer Frau, die er liebt: Ich schließe mit dir einen Bund und du bist mein. Das dürfen wir ganz auf uns beziehen in Jesus Christus, so wenig wir es vorher auf uns beziehen durften, weil es ja Israel als Volk gesprochen ist. Eine andere Stelle, die das eindrücklich macht, dass Gott seine Liebe zu uns vergleicht mit einer erotischen Liebe, ist Jesaja 42, 4f. So spricht der Herr zu Jerusalem: Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land Vermählte. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine junge Frau freit, so wird dich dein Erbauer, dein Schöpfer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Ist das dein Gottesbild? Wir reden jetzt noch nicht von Ehe und den Partner, den du heute Abend gerade noch nicht hast und vielleicht erst heute Abend findest, sondern wir reden immer noch von Gott. Gott spricht zu dir: Du sollst heißen meine Lust. Ich habe neulich wieder ein Brautpaar trauen können. Das ist aber ganz toll. Ich habe hier die tollste Perspektive. Die Gemeinde kriegt ja nur die Hälfte mit, gell? Wenn ein Bräutigam seine Braut anguckt, eine Braut den Bräutigam voller Erwartung, voller Freude, das Strahlen, das Funkeln in den Augen. Das hat Gott, wenn er an dich denkt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott Lust an dir hat, Lust zu dir hat? Ich weiß, Lust ist ein erotischer Begriff, teilweise ja auch ein spezifisch sexueller Begriff. Gott hat Freude an dir. Und wenn ihr je verliebt wart, dann kennt ihr das. Der andere muss weder den Kasper machen, noch muss er dumme Sprüche klopfen, sondern dein Auge ruht wohlwollend auf ihn und du guckst ihn nur an. Deshalb sitzen bei mir in der Vorlesung auch vorne nie Studenten, die wollen immer hinter dem Mädchen sitzen, das sie gerade lieben, hinter dem Studenten, den sie lieben. Denn alleine das motiviert schon eine unerträgliche Eckstein-Vorlesung, dass sie da ist und man kann sie einfach nur wohlwollend anschauen. So schaut Gott auf dich. Gott ist in dich verliebt. Ich meine das ernst. Er ist in dich verliebt. Er ist von dir begeistert. Und schließlich, ich könnte vieles andere anhängen, Hosea 2, 18 und 21 f. Alsdann, spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Schließlich Zephania 3, 17. Gott wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Hast du das vorhin gehört im Wald, dieses Jauchzen? Gott freut sich an dir, wie ein frisch verknalltes junges Paar sich aneinander freut. Von was reden wir? Wir reden von erotischer Liebe. Denn das Größte an der erotischen Liebe ist in der Tat, dass sie ein Fenster ist für die Transzendenz. Sie ist ein Fenster für die Ewigkeit. Sie ist ein Fenster zu Gott. Und darin liegt ihre tiefste Tiefe. Es ist das, was ich mit dem ersten Punkt heute Abend, den Verweischarakter, den Hinweischarakter erotischer Liebe nennen will. Es ist so, dass die Skala unserer kreatürlichen, unserer menschlichen Bedürfnisse ja riesig ist und wir versuchen, möglichst viele unserer Bedürfnisse zu befriedigen. Die Sehnsucht nach Partnerschaft gehört dazu. Die Sehnsucht nach erotischer Liebe, durchaus auch die Sehnsucht nach sexueller Liebe, gehört dazu. Aber wenn du alle Bedürfnisse einmal zusammennimmst, die wir als Mensch haben, Essen, Trinken, Atmen, Lieben, geliebt werden und was immer dir noch einfällt. Und du stellst dir vor, dass dir alles wie im Schlaraffenland befriedigt wird. Würdest du bei der Befriedigung all dieser Bedürfnisse am Ende etwas feststellen, was der Philosoph Bloch Erfüllungsmelancholie genannt hat? Erfüllungsmelancholie. Wir haben als Menschen nämlich die Fähigkeit, ein Bedürfnis, das wir haben, zu fokussieren, uns ganz darauf zu konzentrieren. Und wir haben dann die Vorstellung, dass wenn dieses Bedürfnis gestillt ist, unser Glück erreicht ist. Jemand, der verschleppt wird, der singt sehnsüchtige Lieder auf die Heimat. Wir saßen dort an den Flüssen von Babylon und schwärmten von Jerusalem. Jemand, der stundenlang wandert und Hunger hat, der malt sich die tollsten Mahlzeiten aus und sagt, das ist jetzt ein und alles. Der Verdurstende singt Liebeslieder auf das Wasser. Und der Einsame singt Liebeslieder auf die Liebe. Ich liebe die Liebe und vielleicht auch dich, war mal ein Schlager lange Zeit her. Das hat einen guten Sinn, dass wir als Kreaturen bestimmte Bedürfnisse fokussieren können. Wenn du nämlich wirklich mal in der Wüste Wasser brauchst, dann ist es sinnvoll, dass du nicht gleichzeitig deine Briefmarken sortierst, sondern dass du dann alles tust, um das zu tun, was dich am Überleben hält. Das heißt, es ist eine Überlebensstrategie des Menschen, der Geschöpfe, dass sie sich ganz auf eins konzentrieren können. Aber stell dir die Bedürfnisbefriedigung aller deiner Bedürfnisse vor und es blieb etwas übrig. Deine Sehnsucht nach Gott. In allen Einzelbedürfnissen hat der Mensch die Sehnsucht nach Gott. Im Hunger, im Durst, in der Sehnsucht, zugleich im Genießen, in der Beziehung, in der Bestätigung und Anerkennung. Wir sind für Beziehung geschaffen und wir sind für eine Beziehung geschaffen, die uns zugleich transzendierend verweist. Erinnert ihr euch an heute Mittag? Geschenk und Geber. Gott macht uns Geschenke. Und er möchte uns mit dem Geschenk erfreuen und zugleich mit dem Geschenk auf ihn verweisen. Fehler Nummer 1 bei allen Partnerschaften: ich verwechsle den anderen mit Gott und ich überfordere die Beziehung, weil ich denke, der andere könnte mir Gott ersetzen. Dann in der Tat ist eine Beziehung schon zum Scheitern verurteilt, weil ich von der Ehe, von der Freundschaft, der Verlobung, dem anderen erwarte, was nur Gott sein kann. Vollkommen, immer da, ganz ohne Fehler und er ersetzt mir Gott. Das kann er gar nicht. Das funktioniert nur in der Illusion, es kann aber nicht im Leben funktionieren. Erotische Liebe ist ein Geschenk Gottes, das genau wie heute Mittag beschrieben eine doppelte Funktion hat. Das Geschenk soll mich selbst erfreuen. Und wenn jemand meint, dass er Gott einen Gefallen tut, dass er sagt, ich möchte mich niemals verlieben, damit ich dich mehr lieben kann, dann ist er so wie jemand, dem man einen Strauß Rosen schenkt und der dann drauf rumhüpft und die schönen Rosen zertritt und sagt, ich will nichts als den Geber, ich verachte die Geschenke. Da hat sich Gott so viel Liebe ausgedacht, die erotische Liebe zu erfinden, und wir schätzen es gering. Den Zölibat als Zwangsverpflichtung für den Beruf des Priesters war wahrhaftig keine Idee des Heiligen Geistes, denn Gott hat sich so viel überlegt, warum er das schaffen will, und dann sagen wir, wir verachten das Geschenk. Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mir den Kopf zerbreche, Männer tun sich eh schwer, meiner Frau Geschenke zu machen zum Geburtstag und sie wirft sie unausgepackt alle in den Mülleimer nach dem Motto, ich will ja dich lieben und nicht deine Geschenke, wäre ich tief frustriert. Gott ist frustriert, wenn wir seine Geschenke verachten. Aber auch das Umgekehrte. Gott weiß, dass wir uns und den anderen überfordern, wenn wir nicht kapieren, dass erotische Liebe, so schön sie als Geschenk selber ist, ihr tiefstes Geheimnis im Verweis auf Gott hat. Ihr tiefstes Geheimnis im Verweis auf Gott. Es gibt nichts Größeres, was wir uns in zwischenmenschlicher Liebe, auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, was wir uns gegenseitig sein können, als Hinweis auf Gott. Gott liebt vollkommen. Aber Gott ist unsichtbar und das weiß er auch. Wir sind sichtbar, aber wir sind unvollkommen. Und so hat es Gott gefallen, der uns vollkommen, aber nicht immer greifbar und sichtbar liebt, uns verständlich zu werden und greifbar zu werden in der menschlichen Liebe, die unvollkommen, aber greifbar ist. Das Schönste, was wir uns, und wenn ich hier von erotischer Liebe rede, merkt ihr immer, das sind die Dimensionen, die genauso für Gemeinschaft gelten und für jede Freundschaft, die man hat. Nicht, das ist nur ein Zipfel, den ich jetzt packe, man kann es auch von der Gemeinde her genauso aufleiten. Das Schönste, was wir uns gegenseitig sein können, ist Erinnerung an Gott. Verweis auf den, der vollkommen liebt. Nur Gott kann so vollmundig versprechen, wie er es durch die Propheten getan hat. Und nur wenn ich verstehe in der Beziehung, dass ich einen Menschen heirate, einen Menschen liebe, mit einem Menschen befreundet bin, mit Menschen in einer Gemeinde bin, die genauso unvollkommen sind, wie ich selber bin, aber die uns erinnern können an Gott, die Hinweis sind auf Gott, dann habe ich das Geheimnis von Gemeinschaft, von Liebe und erotischer Liebe verstanden. Das ist übrigens auch eine gute Empfehlung für alle unerfüllte Liebe. Es hat mal, ich glaube, Bernard Shaw gesagt, manchmal sind die unerfüllten Lieben die erfüllendsten. Das heißt, wann immer du jemanden attraktiv findest, musst du nicht den Weg Davids gehen, sondern du kannst zum Himmel blicken und sagen, das ist eine Erinnerung an Gott. Herr, musst du ein schöner Schöpfer sein, dass du so schöne Menschen schaffst, ohne dass du gleich frustriert sein musst, warum ist das die Frau eines anderen oder warum ist der schon vergeben. Nicht so, wie du Blumen schön finden kannst, kannst du Menschen schön finden. Die Schöpfung ist ein Jubelgesang auf Gott und seine Größe und seine Schönheit. Der Verweischarakter auf Gott ist das Wichtigste. Und das ist die sensible Voraussetzung, um überhaupt eine Beziehung erfolgreich leben zu können. Denn wenn ich nicht weiß, dass letztlich Gott Ziel meiner Sehnsucht ist, überfordere ich meinen Partner, meine Partnerin ja die ganze Zeit. Ich versuche, ihn zu greifen, über ihn zu verfügen, ihn einzuschränken, ihn festzuhalten. Und dann wird die Taube, die mir auf die Hand flog, wenn ich sie krapsche, plötzlich zum Spatz in der Hand. Der Zauber des anderen verfällt, wenn ich ihm den Glanz nehme, Spiegel Gottes zu sein und ihn selbst zum Götzen mache und ihn überfordere. Wir sollen uns gegenseitig an Gott erinnern, an seine Schönheit, an seine Attraktivität, an seine Treue. Das macht die Unverfügbarkeit von erotischer Liebe aus. Denn wenn ich den anderen krapsche, wird die Taube auf dem Dach dann schon mit einem Schlag zum Spatz in der Hand. Und der Zauber ist weg. Wenn ich den Menschen festnageln will, über ihn verfügen will, wenn ich ihn als meinen Besitz verstehen will, auf den ich Anspruch habe, dann ist es wie bei jemandem, der das Geheimnis einer Rose herausfinden will und zupft wild alle Blätter ab und sagt, ich komme dir auf den Kern, ich krieg schon raus, was dich so schön macht. Und dann steht er vor allen zerrupften Blättern und hat nichts mehr von dem Zauber der Rose. Die Faszination der erotischen Liebe liegt in ihrer Göttlichkeit. Und die Göttlichkeit liegt darin, dass sie mich an Gott erinnert. Der andere ist Spiegel, Hinweis, meine Gefühle sind Hinweis auf Gott. Aber eine letzte Befriedigung finde ich nur in Gott. Ob ich jetzt mich verliebe und da wird keine Beziehung draus, oder ob ich in einer alltäglichen Ehe über viele Jahre lebe, die wahre Erfüllung, die letzte Erfüllung, die erotische Liebe von anderen Interessen so abhebt, ist die Befriedigung und das Glück in Gott. Jedes Verknallen, jedes Verlieben ist ein Indiz für unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Und jeder Liebeskummer ist im Letzten ein Gotteskummer. Denn woran ich wirklich leide, das ist, dass ich noch nicht mit Gott vereinigt bin. Das ist das letzte Geheimnis, die tiefste Faszination von Liebe. Ich beginne mit dem Hinweis, dem Verweischarakter erotischer Liebe. Dann kommt aber zweitens ein Aspekt, der uns sicherlich als erstes eingefallen wäre, und das ist der Ergänzungscharakter der erotischen Liebe. Der Ergänzungscharakter, Verweischarakter, Hinweischarakter war das erste. Das zweite ist der Ergänzungscharakter. Und ich knüpfe unmittelbar an das an, was wir heute zum Glauben sagten. Wir sind als Menschen nicht für das Ich geschaffen, sondern für das Wir. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen und Eva ist als Ebenbild Adams geschaffen. Und umgekehrt, Adam hat in Eva das Gegenüber gefunden, durch das er im Wir leben kann. Das heißt, dass wir Mann und Frau sind, dass wir Gemeinschaft haben, auch Gemeinde, Gemeinschaft und untereinander, miteinander Gemeinschaft haben. Das kommt nicht zu unserer Identität dazu, das konstituiert sie. Das heißt, wir brauchen als Menschen ein Gegenüber, um uns selbst zu erkennen. Das Ich kann sich nur im Spiegel des Du finden, und zwar als Ich. Der Mensch kann sich nur im Gegenüber finden. Nimm einen Menschen nach der Geburt und isoliere ihn. So makabere Experimente hat man mal gemacht, um herauszufinden, was ist denn die angeborene Sprache des Menschen, die natürliche Sprache, wenn man nicht mit ihm spricht. Man hat Säuglinge also nur gewickelt, ihnen die Flasche in den Hals gewirkt und hat sie weder mit Zärtlichkeiten noch mit Ansprache versorgt. Die sind alle krepiert, weil wir als Menschen nicht als Ich leben können. Das heißt also, gerade um Ich zu sein, Selbstbewusstsein zu entwickeln, um das Spezifische an mir zu erkennen, brauche ich die Polarität des Du, die Erfahrung der Geborgenheit des Wir. Und dies gilt von Anfang an, von Geburt an, aber das gilt auch unser ganzes Leben. Gewiss, in der Phase zwischen eurem Alter und meinem Alter, da gibt es immer wieder Leute, da hat man den Eindruck, die brauchen kein Du, die brauchen keine Beziehung, keine Familie, nur Karriere, nur Ausbildung, nur Machtkampf, nur Ringkampf, nur Vorsitze, nur Aktivität. Die sind so hyperaktiv, da hat man den Eindruck, das Ich ist mit sich ganz zufrieden. Das täuscht. Wir haben zu Hause Goldfische im Teich. Die brauchen das Wasser, um zu überleben, wie wir das Wir brauchen, um identisch zu sein. Wenn da mal ein Goldfisch vor lauter Leichtsinn oder Hunger rausspringt aus dem Becken, der hüpft und ist aktiv und tanzt und jubelt, da könnte man den Eindruck haben, der braucht kein Wasser. Endlich mal ein Fisch, der kein Wasser braucht. Aber das täuscht. Denn wie lange macht der das und zu welchem Preis? Alle Menschen, die meinen, sie brauchten keine Gemeinschaft, sie brauchen keine Zuwendung und Anerkennung durch andere, sind wie ein Goldfisch am Land. Sie mögen zappeln, dass jede Katze vorbeikommend guckt und sagt, was ist denn das für ein Fisch, den kenne ich ja noch gar nicht. Aber das täuscht. Ein Mensch ohne Beziehung schrumpft in sich und verkümmert in sich. Ich rede nicht von Ehe, um Himmels Willen, ich rede von Beziehung. Ein Mensch ohne Beziehung. Also brauchen wir die Ergänzung durch den anderen. Das Spannende ist nun, dass wir gerade in Hinsicht auf die erotische Liebe dies wissen, ob wir an Gott glauben oder nicht. Das heißt, ob wir Gott brauchen oder nicht, das könnten wir in Meinungsumfragen irgendwo in Stuttgart oder Karlsruhe abfragen. Braucht der Mensch Gott, um identisch zu sein? Na, ich denke mal, 99% würden sagen, bist du bekloppt? Brauchen wir nicht? Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das wäre negativ. Während wenn man sagt, ist erotische Liebe oder wie immer man das da nennen will, ist das ein Grundinteresse des Menschen? Da würden 90% ja schreien und selbstverständlich. Und ihr müsst nur das Radio anmachen, Liebe vorne hinten. Ihr müsst nur Filme angucken, Liebe vorne hinten. Bei den einen kommt es grob, bei den anderen dramatisch. Bei Rosamunde Pilcher kommt es immer nach demselben Spruch. Hauptsache, es geht am Schluss gut aus. Das heißt, die ganze Familie streitet sich den ganzen Tag, aber wenn man sich Rosamunde Pilcher Film anguckt, psst, sei ruhig, jetzt kommt das Happy End, die Spannungen waren so schlimm. Endlich ist der Ganove ausgeschaltet und die Wahren und Harmlosen finden zueinander. Das heißt, die Sehnsucht nach erotischer Liebe, das Modell, der Mensch braucht Liebe, das ist auch in einer säkularen Gesellschaft zum Klischee erstarrt, freilich. Teilweise auch natürlich, wo es kommerziell wird, bizarr entzerrt, nicht höllisch entzerrt, bis hin zu Missbrauch von Frauen und Kommerzialisierung von Sexualität und all diese Dinge. Aber selbst diese Punkte sind ein indirekter Beweis für die Notwendigkeit von Beziehung. Der Mensch schreit nach Anerkennung. Aber was für eine Ergänzung brauchen wir? Hier ist die zweite entscheidende Weichenstellung. Die erste war, wenn ich nicht kapiere, dass es Gottes Suche und Gottes Sehnsucht ist, überfordere ich den anderen, wenn ich ihn mit Gott verwechsle und fordere, dass mein Ehepartner Gott ist, mit aller Vollkommenheit und allen Möglichkeiten. Das war der erste Fehler. Der zweite ist bei der Ergänzung. Wonach sehnen wir uns? Nun, es ist interessant, wenn man Seelsorger ist, begleitet man Menschen über die Jahre und dann erlebt man, dass die Konturen des Menschen, den man sich als Partner sucht, immer bizarrer werden. Warum? Ich habe eine symbiotische Sehnsucht, die letztlich eine Rückkehr ist in den Schoß meiner Mutter. Ich träume nämlich nicht von Partnerschaft, sondern ich träume von Symbiose. So wie wir damals umfassend warm versorgt wurden von unserer Mutter, schreien durften, als wir geboren waren, versorgt wurden, wenn wir schrien, so sehnen wir uns als Erwachsene zunächst einmal nach einer Partnerschaft, in der der andere ganz für mich da ist. Das heißt, wir haben eine unabgeklärte, eine unreflektierte Vorstellung von dem, was uns eigentlich erwartet und was wir vom anderen erwarten. Wir wollen nämlich nicht als Erwachsene eine Wir-Beziehung haben, sondern unsere Sehnsucht geht auf Symbiose. Und die Faszination des Verliebtseins ist in der Regel nicht, dass ich den anderen um seiner selbst willen liebe, sondern um der Gefühle, die er in mir weckt. Ich verliebe mich eigentlich nicht in den anderen mit seinem Anderssein, ich verliebe mich in die Ahnung, der könnte meine Sehnsucht erfüllen. Hier ist eine große Falle, die wir haben, dass ich den anderen nicht als anderen sehe, sondern den anderen als Ergänzung meiner selbst sehe. In dem Maß, wie ich selber mit meinem Leben nicht zurechtkomme, träume ich von Ergänzung. Das heißt aber, wir haben ja auch gesungen hier, nicht? Und einige machen das ja professionell. Die Logik ist, dass der Mensch sagt, ich kann alleine nicht gerade singen und den Ton nicht halten. Also gehe ich in einen Chor oder singe ein Duett. Denn das geht dann viel leichter, wenn man zu zweit zweistimmig singt. Aber das funktioniert nicht. Nur der kann die Stimme zweistimmig halten und nur der kann im Chor mitsingen, der die Stimme auch alleine hält. Das heißt, wenn ich aus Unfähigkeit, allein zu sein, Gemeinschaft suche, dann überfrachte ich die Gemeinschaft und verpasse die Gelegenheit, mich selbst zu entwickeln. Manche Jugendliche, so kurz nach der Konfirmation, die sagen, ich kann es gar nicht abwarten, es wird mir viel zu lange, bis ich mich richtig verlieben kann und wir können auch zusammenziehen, noch hänge ich zu Hause rum und so weiter. Den kann man immer nur sagen, na, du hast noch einiges zu tun. Nutz die Zeit, denn du bist schon verlobt. Deine Ehe wird zu 50% nur so gut werden, wie du selber bist. Wie gut bist du denn? Wie stark bist du? Wie selbstlos bist du? Wie kannst du verzichten? Wie gehst du mit Frustrationen um? Wie bist du in der Lage, dich auf fremde Interessen und fremde Wünsche, auf Anderssein einzustellen? Wer an Einsamkeit leidet, sollte nur verstehen, dass die Voraussetzung für Gemeinschaft die Selbstständigkeit ist. Nur wenn ich selbst alleine leben kann, kann ich auch zu zweit leben. Wenn ein Einsamer einen Einsamen sucht, um zusammen zu sein mit dem Einsamen, was werden die beiden zusammen sein? Einsam. Mit dem großen Unterschied, dass sie desillusioniert und einsam sind. Denn als sie noch einsam waren, haben sie gesagt, hätte ich einen zweisamen Menschen, dann wäre ich nicht mehr einsam, sondern zweisam. Jetzt sind wir aber zweisam, aber immer noch einsam. Und dann haben wir nicht mal die Illusion. Dann können wir nicht mal rosamunde Pilcher angucken mit einer Träne im Knopfloch, weil wir sagen, alles gelogen, funktioniert nicht, klappt gar nicht. Das Happy End ist das Schlimmste. Am Schluss werden sie nämlich einsam da sitzen. Deshalb bricht der Film auch immer ab und dann kommt der Werbeblock oder es kommen die Nachrichten, weil nämlich die Illusion zerplatzen würde wie eine Seifenblase. Wenn eine Null mit einer Null zusammenkommt, bleibt es eine Null. Da addiert sich nichts. Der spannende Punkt also ist, ich habe eine Menge zu tun, bis ich in einer Beziehung bin. Bevor ich eine feste Lebensbeziehung eingehe, habe ich sehr viel mit mir selber zu tun. Nichts wird sich von selbst ändern, wenn du einen Menschen heiratest, der genauso unsicher ist wie du selber. Das ist ein ganz spannender Punkt. Das sage ich nicht, um euch zu entmutigen, so habt ihr mich hoffentlich nicht kennengelernt, sondern das Ding dreht sich ja um, weil ich nämlich dann sofort das Gebet von heute Mittag auf den Lippen habe und habe gesagt, Herr Jesus, entschuldige, das war eine Illusion. Ich dachte, ich muss mich nur verlieben und alle meine Probleme lösen sich von selber. Nee, so geht's nicht. Aber wenn ich diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Beziehung habe, dann in der Tat, dann kann ich daraus lernen und zwar nicht erst aus der Erfüllung, sondern aus der Sehnsucht. Einsamkeit kann konstruktiv sein, wenn mir bewusst wird, es ist eine Sehnsucht nach Gott und nach Menschen. Und ich kann für die Beziehung schon arbeiten, indem ich an mir selber arbeite. Denkt dran, eure Ehe wird im besten Fall halb so gut, wie ihr in der Summe seid. Das heißt, 50% deiner Ehe bist du selber. Du kannst heiraten, wen du willst. Du wirst immer dabei sein in deiner Ehe, sonst wäre es nicht deine Ehe. Und insofern ändert sich nichts von sich selbst. Aber das war zunächst Hinweis auf die Gefahr. Als ein glücklich Verheirateter kann ich euch natürlich sagen, dass es eine enorme Hilfe und Ergänzung ist. Nämlich die Ergänzung, die darin besteht, dass zwei Menschen im unmittelbaren Kontakt, den sie zu Gott selber haben, du sagen, wenn es das Ich braucht, und auch ich sagen, wenn das Du stark ist und es braucht. Die Faszination liegt darin, dass man in der Tat in einer guten Gemeinde, in einer Freundschaft und eben auch in einer gelingenden Ehe, in einer harmonischen Ehe und vorher natürlich schon in der Freundschaft, Verlobung, es erleben kann, dass eins und eins mehr ist als zwei. Denn dass wir, das gilt für Gott wie für Menschen, das Wir ist weit mehr als die Summe von Ich und Du. Das Wir ist weit mehr als die Summe von Ich und Du. So wie im Zusammensein mit Gott ich viel, viel mehr bin, als ich selbst mal zwei wäre. So gilt es schon für Menschen, die ja nur Menschen sind, dass die beiden zusammen viel mehr erleben, als sie halb alleine erlebt hätten. Darin liegt eine enorme Chance. Aber auch hier wieder. Achtung, Falle. Die Falle besteht nämlich darin, dass ich davon träume. Ich komme schlecht gelaunt nach Hause, meine Frau ist super drauf. Ich hänge rum und sie sagt, na Hasi, wie geht's, kann ich dir kochen, kann ich dich verwöhnen, gehen wir gleich ins Bett, womit kann ich dir zu Diensten sein? Aber so geschieht es nicht. Wir wachsen in Beziehungen nicht an unseren symbiotischen Fantasien. Das, was uns weiterbringt, das, was uns reifen lässt, das, was auch unsere Ehe wirklich zu dem was macht, was uns fördert, ist eben nicht, dass, wenn sie das Heulen kriegt, ich gerade sowieso die Ritterrüstung anhabe und wenn sie das Dornröschen spielt, ich sage, ich wollte sowieso gerade in den Wald gehen und einen Dornbusch durchschlagen, sondern umgekehrt. Wir kommen beide frustriert nach Hause, nöseln aneinander rum und dann plötzlich wird klar, ist es das eigentlich, warum machst du das eigentlich, warum kritisierst du? Es gibt so einen schönen Satz, der wirkt immer sehr gut. Was ist eine gute Beziehung? Wann wird eine Beziehung als lebensförderlich erfahren? Nun, wenn 80% aller Kommunikationsbeiträge aufbauend, förderlich, anerkennend, zuwendend sind und höchstens 20% kritisch sind, da könnt ihr mal in eurer Gemeinde, in eurer Freundschaft, in eurer WG oder in euren Verlobungen und Ehen sagen, ist das so? 80% positive, verstärkende Zuwendung, Kommunikation, höchstens 20% auch Kritik, Auseinandersetzung, Problemklärung. Es gibt Morgende, da hast du schon beim zweiten Espresso deine 20% aufgebraucht. Da kannst du dir für den Rest deines Tages was überlegen, wie du jetzt weitermachst. Und das ist auch ganz gut so. Das heißt, der Witz ist, es geht bei dem Ergänzen eben nicht darum, dass der andere mich genauso ergänzt, als würde man einen Tonteller zerbrechen und man setzt die beiden Stücke zusammen und dann fügt sich alles genauso, wie es sein soll. Das ist symbiotische Kinderfantasie. Sondern der Witz ist, dass die Tellerhälften eben nicht so zusammenpassen, wie wir uns das denken. Und das Spannende ist, dass man wächst und zueinander findet in der Verschiedenheit der Interessen. Jesus hat in Matthäus 7,12 die sogenannte goldene Regel formuliert. alles, was ihr wollt, dass euch die Leute, das gilt auch für Ehepartner, alles das, was ihr wollt, dass euch der Partner tut, sage ich also mal, das tut ihm. Wenn ich Bedürfnisse habe und immer denke, symbiotisch, meine Mama hat mich früher auch versorgt, die 9 Monate, alles war in Ordnung, jetzt muss mich meine Frau auch versorgen, ich habe einen Wunsch, den muss sie mir schon von den Augen ablesen, auch wenn ich sie zuhabe. Nicht? Das ist ja auch also eine Frauenfantasie, nicht? Der Mann muss doch mir die Wünsche von den Augen ablesen. Ja, wofür hat mir Gott denn die Zunge gegeben? Dann artikulier dich doch, Mädchen, nicht, damit der andere eine Chance hat, es in seiner Art auch zu verstehen. Wenn das meine Fantasie ist, dann bin ich frustriert. Aber wir wachsen daran, wenn wir aufeinander zugehen und du-fähig werden. Das ist die eigentliche Förderung. Das sind die schönsten Erfahrungen. Ich entdecke mich in Wünschen, Sehnsüchten. Jetzt sollte meine Frau mal wieder mir irgendwie ein Zeichen der Liebe geben. Ja, warum sitzt sie jetzt motzend da 3 Tage rum, bis sie darauf kommt, ihr ein Zeichen der Liebe zu geben? Einfach selbst ein Zeichen der Liebe geben, mit der einfachen Logik, wenn mir es fehlt, wird ihr es auch fehlen. Und du wirst die Qualität deiner Beziehung nicht darin erkennen, dass deine Frau immer automatisch das tust, was du gerade denkst, sondern dass du tust, was du selber denkst. Eigene Erwartungen in Bereitschaften umwandeln, erwachsen werden, sei ein Mann, ein Weichling, ein Waschlappen, ein Kleinkind warst du lange genug, werde erwachsen und werde du fähig, werde der Prinz und warte nicht drauf, dass du als quakiger und glitschiger Frosch geküsst wirst, sondern greif gleich zur Prinzenrolle und mach es und entsprechend als Prinzessin schließ dich nicht in deinen Dornen ein, nicht? Es gibt ja Frauen, die machen sich extra dornig, damit sie auch echt geliebt werden. Nicht nach dem Motto, erst ab 100 Meter Dornen glaube ich ihm die Liebe. Also mache ich einen auf garstig, ich will ja überwunden werden. Das ist Schrott. Sondern nimm dein Schwert, hau dich selber raus aus deiner Depression und aus deiner Ich-Bezogenheit und sag, was soll ich dem Prinzen zumuten, den langen Weg allein zu gehen? Ich hau mich raus und wende mich dem anderen zu. Dann wird mancher Frosch zum Prinz und manche Prinzessin ist nicht ganz mehr so stichelig, weil sie nämlich den Weg zum Du findet. Der Clou ist also, das Geheimnis einer gelingenden erotischen Beziehung liegt eben nicht in der Passivität meiner Erfahrung, dass mir alles in den Schoß fällt. Sondern das wahre Geheimnis liegt darin, dass ich erwachsen werde, dass ich du-fähig werde. Verliebt sein kann auch bedeuten, dass ich mir Illusionen mache, warum manchmal verliebt sein auch in Enttäuschung umschlägt. Ich ahne, hier darf ich noch mal Kind sein, hier erfüllt sich der Himmel auf Erden, alles funktioniert. Und deshalb ist die erste Phase auch, dass man als Paar versucht, alle Abweichungen, Verschiedenheiten auszublenden. Nicht, man zieht sich das Gleiche an, man geht immer händchenhaltend. Der eine sagt, ich wollte gerade ins Kino gehen. Genau, ich wollte auch gerade ins Kino gehen. Und der andere sagt, ich wollte gerade bügeln. Oh ja, ich lege mich drunter. Das heißt, das Erwachen ist symbiotische Fantasie, symbiotisches Erleben. Die zweite Stufe ist dann, dass wir jetzt vieles gemeinsam haben und schon das Gesicht ähnlich aussieht und die gleiche Frisur haben, ist das eine. Aber jetzt geht es darum, ich bin ich und du bist du. Und das Wir ist nicht eine Duplette vom Ich. Ehe ist nicht Klonen meiner eigenen Interessen. Das ist ja auch der Grund, warum Ehepartner die ganze Zeit aneinander rumnörgeln und rumbessern und immer sagen, tu dies und mach das und lass das andere, gewöhn dir das mal ab und jetzt gewöhn dir mal das andere ab. Und wir nörgeln so lange aneinander rum, bis der andere alles das nicht mehr hat, um dessen Willen wir uns in ihn verliebt haben. Nicht? Wir ändern ihn so lange, bis er nicht mehr das ist, was wir mal geliebt haben, nämlich eine selbstständige Persönlichkeit. Das Schönste an der Ergänzung ist, dass der andere nicht ich ist, sondern du. Und das ist auch die Faszination daran, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Er hätte ja auch grundsätzlich nur Zwillinge, eineige Zwillinge schaffen können. Die hätten sich auch gut verstanden. Da hätte der eine sagen können, ich wollte gerade was sagen, der andere sagt, ich habe es schon gehört. Nicht, dass bei eineigen Zwillingen ist das ja so. Aber eineige Zwillinge, ich will nichts dagegen sagen, es mag ja welche unter uns geben, das ist das eine. Gott hat aber gesagt, das ist die eine Variante der Natur. Aber für Adam schwebt mir etwas anderes vor. Er soll ein Du bekommen und nicht ein Ich. Denn erwachsen wird der Mann nicht an einer Frau, die sich unterordnet, sondern die eine eigene Persönlichkeit ist. Das Faszinierende und die Grundbedingung also für alle gelingende Gemeinschaft, und auch hier rede ich nicht von Ehe, sondern von jeder Gemeinde und jeder Gemeinschaft, die wir überhaupt erfahren, von allen Freundschaften, die wir haben. Den anderen um seines Anderssein willen lieben, Interesse für ihn bekommen. Die eigene Erwartung nach der goldenen Regel Matthäus 7, Vers 12 umwandeln in Bereitschaften. Wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, wie man mit so einer Frau umgeht und was die will, es ist ganz einfach. Du musst nur alle deine Erwartungen in Bereitschaft umwandeln. Du hast so viel vernünftige und unvernünftige Wünsche. Wenn du jeweils sagen würdest, ich könnte mir jetzt das vorstellen, aber was stellst du dir denn vor? Ich denke das, was denkst denn du? Das Schönste am Ergänzungscharakter ist, wie beim zweistimmig Singen, dass beide nicht dieselbe Stimme singen. Harmonie ist nicht Ausschaltung des anderen Tons. Harmonie ist das Zusammenklingen von verschiedenen Tönen. Das Geheimnis des Wir liegt gerade in der Verschiedenheit und den verschiedenen Interessen, die man zusammenbringt. Und die Gefahr ist, dass ich im Festklammern an symbiotischen kleinkindlichen Fantasien den anderen anpassen will an meine Vorstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse. Und da ist schon der Tod im Topf, weil ich dann destruktiv umgehe, während eigentlich der andere sich selbst finden sollte im Gegenüber zu mir und ich mich selbst finden sollte im Gegenüber. Also die Frage ist nicht, was muss ich an meiner Frau ändern, dass sie so ist, wie ich sie haben will, sondern wie kann ich meiner Frau helfen, dass sie noch mehr herausfindet, wer sie selbst vor Gott und vor sich selber ist. Dann haben wir wieder gleich Ängste als Männer, da gleitet uns die Frau aus den Händen, dann können wir nicht mehr über sie verfügen. Ja, das ist genau der Clou. Wenn du klammerst, verlierst du. Nur was du loslässt, kannst du behalten. Sobald ich klammere und besitzen will, habe ich alles verdorben. Den Verweischarakter auf Gott und das Geheimnis der Ergänzung. Und dann gibt es eine dritte Dimension, der Hinweischarakter auf Gott, diese tiefen Dimension, die geistliche, die in jeder Liebe angelegt ist, auch bei Menschen, die gar nicht an Gott glauben, der Ergänzungscharakter, der eingeübt werden kann, sodass unser Titel heute Abend Sinn macht, das kann man lernen, das kann man üben, miteinander und an sich selber üben. Und das dritte, der sogenannte Sendungscharakter einer Beziehung. Wenn du junge Leute Verliebte malen lässt, dann werden die allermeisten, wir haben das gemacht und das ist immer eine ganz tolle Übung, zwei malen, die sich ganz verliebt symbiotisch angucken, die ganz mit sich beschäftigt sind und die Welt vergessen. Und einmal habe ich es erlebt, dass ein Mädchen Verliebte malte, die in die gleiche Richtung guckten, ihre Hand hielten und ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Orientierung hatten. Denn es gilt für die Beziehung, für die Freundschaften, was auch für den eigenen Glauben gilt. Es ist schön, gesegnet zu werden. Aber es ist nicht nur sinnvoller, sondern es ist schöner, einbezogen zu sein in den Segen, den Gott durch uns anderen gibt. Es ist schön, wenn man selbst Dinge erlebt. Aber es ist noch schöner, wenn man selbst gebraucht wird, dass Gott anderen hilft. Das Ideal einer Ehe ist nicht, dass auf die Insel versetzt werden und dann sind sich die beiden für den Rest des Lebens bis zur Wiederkunft Christi genug und sagen noch, nein, wir brauchen noch ein bisschen Zeit miteinander auf unserer Insel unter der Palme. Sondern das Ideal einer Beziehung ist der zweite, bei manchen der dritte Schritt, dass sie kapieren, dass sie um ihrer selbst willen, als ich, als du und als wir, die Öffnung und Hinwendung zu anderen brauchen. Denn wir haben es in der Glücksforschung schon herausbekommen. Es stimmt, die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse sind ein Grundbedürfnis. Diese Befriedigung ist notwendig als Voraussetzung. Das Bedürfnis nach Erleben ist ein Grundbedürfnis. Und es ist gut, dass wir es ausleben. Aber es gibt eine tiefen Dimension des Menschen, die ihn erst dann ruhen lässt, wenn er nicht nur geliebt wird, sondern liebt. Die Psychologen nennen das die schöpferische Expansion. Das heißt, dass ich kreativ sein will und das genau als Glück erfahre. In der frühen Psychoanalyse unter Freud war man total auf Bedürfnisbefriedigung fixiert und hat gesagt, der Mensch ist einfach nur eben wie ein Kleinkind, man fing ja immer auch bei Kleinkindern an in der frühen Psychoanalyse, nicht, ist wie ein Kleinkind, er hat Bedürfnisse, die müssen befriedigt werden, dann ist er leistungsfähig, dann ist er gesellschaftsfähig, dann ist er arbeitsfähig, kann er integriert werden in den Apparat. Aber Bedürfnisbefriedigung ist nur die erste Voraussetzung. Zum Glück des Menschen gehört seine schöpferische Expansion. Dies ist vom Schöpfungsbericht her bis in die Gegenwart natürlich in einer Dimension, dadurch, dass Kinder auf die Welt kommen durch Ehen, in Ehen. Dass also das Neuschaffen von Menschen verbunden ist mit der erotischen Liebe und Gott von Anfang an dieses Ein-Fleisch-Werden damit verbunden hat. Aber mir ist ganz wichtig, dass es darauf nicht reduziert, sondern es kann selbstverständlich auch bei Kinderlosen sein und es kann selbstverständlich auch bei Alleinstehenden, bei Singles sein, dass sie es erleben, dass Gott sie gebraucht und ihre Beziehungsfähigkeit, die sie miteinander einüben und leben, plötzlich nach außen wirkt und der Segen sich potenziert. Ein Mensch, der glaubt und Vollmacht hat, hat Ausstrahlung. Zwei Menschen, die Vollmacht haben, haben eine Atmosphäre, haben eine Aura, haben eine Ausstrahlung, weil zwischen ihnen etwas geschieht, was als Geschehen wahrnehmbar ist. Es stimmt nicht, dass es derselbe ist, ob einer vorne steht oder mehrere. Angefangen habe ich selbst mit einem Team, mit Freunden, wir waren zu viert. Das, was damals durchschlug, war, dass wir nicht als Singles rumliefen, sondern dass wir ein Team waren mit 4 Leuten. Und die Art, wie wir miteinander umgingen, gehörte zur Botschaft selbst dazu. Wenn Ehepaare einen Hauskreis leiten, die selbst so auf Gott sich verweisen, von Gott her leben, die sich selbst ergänzen und du sein lassen und miteinander wir sein wollen, hat das eine Segensausstrahlung, die jeder Einzelne für sich nicht haben könnte. Dasselbe wiederum gilt für alle Singles. Wenn ihr als Team etwas beginnt und zwischen euch das Wir lebt, indem ich das Du ernst nehme, dann habt ihr eine Vollmacht und eine Ausstrahlung, die ihr als Einzelkämpfer niemals haben könntet. Das Faszinierende ist also, dass das Schönste an der Zweisamkeit ist, dass sie für andere fruchtbar wird, dass sie für andere anregend wird, dass sie Lebensorientierung wird. Und dass genau der Segen, den andere durch eure Beziehung haben, zurückfließt auf euch selber. Ihr werdet reicher, indem ihr euch teilt, mitteilt, teilhaben lasst. Und insofern ist Gemeindeverantwortung für Ehepaare nicht eine zusätzliche Pflicht, weil Gesetz auch zum Evangelium gehört, sondern das gehört zum Evangelium dazu. Manche Ehepaare sind deshalb so frustriert, weil sie nur mit sich selbst beschäftigt sind. Manche Ehepaare sind deshalb so frustriert, weil sie noch gar nicht beim Du angekommen sind, sondern immer noch darüber streiten, ich oder du. Drittes geht nicht, also Machtkampf bis zum Schluss, Verteilkampf bis zum Grab. Dann aber führt es nirgendwo hin. Erotische Liebe ist mit das Schönste, was uns Gott in der Schöpfung gegeben hat. Nicht erst in der Erfüllung, sondern weit vorher schon in der Ahnung. Und ob du jetzt glücklich in der Beziehung bist oder ob du sagst, ich bin frustriert, weil meine Versuche bisher erfolglos waren oder weil sich im Moment gar nichts abzeichnet. Der Hinweischarakter auf Gott, die Kraft, die Gott darin angelegt hat, die Botschaft, die er gegeben hat, die gilt so oder so. Wenn du Hesekiel 16 liest, Jesaja 62 liest, Zephania 3 liest und ihr habt nachher Gelegenheit, es zu tun, ohne lange mitschreiben zu müssen, wenn du das liest, gilt das dir, in welchem Status du heute Abend auch sein willst. Ob du also glücklich, dankbar bist und nachher deinem Liebsten, deiner Liebsten die Hand drückst und sagst, ist doch schön mit der Ehe und mit der Freundschaft und ich freue mich auf unsere Verlobung oder auf unsere Ehe. Oder ob du alleine rausgehst und nicht zu Hause jemand hast, den mit Handy erreichst, sondern noch gar keinen hast. Die Konsequenz in der Gottesbeziehung ist für jeden vergleichbar. Wirklich glücklich kann nur Gott machen. Forderst du das von einem Menschen, blockierst du deine Beziehung, überforderst den Menschen. Und wenn du das weißt, dann üb dich in Selbstständigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres als unselbstständige Menschen. Ehe bedeutet nicht Aufteilen von Rollen. Ehe bedeutet, dass wir uns gegenseitig inspirieren, die Fähigkeiten zu entwickeln, die bei uns unterentwickelt sind. Ehe und wir heißt nicht delegieren, sondern Ehe und wir heißt, jeder wird im Wir ein ganzer Mensch. Dass ihr das mit Gott werdet und dass ihr das miteinander werdet, in einer Ehe oder im Alleinsein, auf jeden Fall zum Segen für andere. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ihr wisst gar nicht, wie sehr. Vielen Dank.